So, es ist schön, dass wir heute Nachmittag uns wieder Gedanken machen können über digitale Demenz. Dass ihr hier sitzt und zuhören könnt, zeigt mir, dass ihr sie noch nicht habt. Denn unser Verstand leidet doch sehr unter digitaler Demenz. Es ist ein wichtiges Thema, ich muss vorwegschicken. Ich habe das Thema ganz neu ausgearbeitet. Heute zum ersten Mal, dass ich darüber spreche. Und ich habe wieder beim Ausarbeiten gemerkt, dass das Thema so umfangreich ist, dass ich da drei Themen draus machen werde. Also heute ist jetzt der erste Teil. Der zweite Teil, der wird irgendwann auf Video mal rauskommen oder im Internet zu sehen sein. Und im dritten Teil kann ich euch jetzt schon sagen, was das sein wird. Das wird etwas sein, was ich noch nie irgendwo gehört habe, was aber umso wichtiger ist. Und zwar die Folgen von der Smartphone- und Handystrahlung auf unsere Gesundheit. Es gibt im YouTube ein paar Videos, aber die mehr oder weniger aufschlussreich oder weniger aufschlussreich sind. Manchmal Halbwahrheiten mit irgendwelchen anderen Dingen mit Wahrheiten kombinieren. Es ist nämlich Folgendes. Die offizielle Seite sagt immer, die Bundesregierung, die das ja, und das Bundesgesundheitsamt muss das ja genehmigen. Und sie sagen immer, ja, es ist geprüft. Aber die Frage, was ist denn geprüft? Die Handystrahlung, das, was sie beim Handy, die schädlichen Wirkungen vom Handy auf die Gesundheit, prüfen sie nur die Erwärmung. Wenn du also das Handy am Ohr hast, dann wird ja durch die Strahlung, wird ja der Bereich wärmer. Und durch die Wärme können leichte Tumore entstehen. Und diesen Effekt der Aufheizung des Gewebes vom Handy, die haben sie untersucht. Und da haben sie gesagt, das ist unter den Grenzwerten. Aber was die Strahlung bewirkt, davon gibt es null. Keine einzige Studie. Und es gibt einige, die sich damit beschäftigen. Es gibt einige Studien, die nicht von offizieller Seite gemacht worden sind, die eine sehr gefährliche Auswirkung uns diagnostizieren. Aber diese Studien sind vom Bundesamt nicht anerkannt. Ja. Aber jetzt kommt ja dieses 5G. Und das liegt nochmal einiges an Chippen drauf. Deswegen ist das Thema umso brisanter. Ich muss mich beeilen, das Thema auszuarbeiten. Ja. Gut. Die Übersicht. Wir werden drei Teile haben heute Nachmittag. Erstens die digitale Jugend. Zweitens die totale Überwachung. Und drittens, krank durch Cyberstress. Ich habe aus diesem Buch von Manfred Spitzer, Cyberkrank, habe ich die meisten Gedanken heraus. Und ich muss gestehen, ich bin erst bis zur Hälfte gekommen. Also was wir jetzt heute hören, ist die erste Hälfte des Buches. Und der zweite Vortrag wird dann die zweite Hälfte des Buches. Natürlich, das Problem ist, das Buch ist von 2015. Und der Spitzer hat schon einige Bücher geschrieben, die jedes Mal wieder bahnbrechend neue Dinge bringen. Und es ist schon 4 Jahre jetzt her, dass das Buch rausgekommen ist. Und ich habe ein bisschen recherchiert und versucht, auch neue Erkenntnisse damit einfließen zu lassen. Aber das ist noch nicht so ganz auf dem aktuellen Stand jetzt. Also das ist noch so ein bisschen von vor 4 Jahren, was wir jetzt hier hören heute. Das Buch Cyberkrank von 2015. Er hat auch schon die Bücher rausgebracht, 2005. Das stimmt nicht, das muss heißen Vorsicht Bildschirm. 2005, das Buch Vorsicht Bildschirm. Genau, es ist nicht genau. Es ist in dem Buch Vorsicht Bildschirm, da schreibt er Folgendes, dass damals schon, vor 14 Jahren, die Kinder im Durchschnitt 3 Stunden täglich Fernsehen geschaut haben. Damals war das Smartphone, gab es noch gar nicht, ne? Das war so in den ersten Anfängen so. Handys gab es, aber noch keine Smartphones, glaube ich. Das war so gerade der Beginn. Ja? Auf jeden Fall war damals noch das Fernsehen das Hauptübel. Und der Fernsehkonsum ist in letzter Zeit bei den Jugendlichen sehr rapide runtergegangen. Ist doch eine schöne Wirkung, oder? Aber deswegen runtergegangen, weil dafür der Smartphone-Konsum dafür 10-mal so stark gestiegen ist. Das ist wieder die negative Seite. Ja. Er schreibt in diesem Buch, Vorsicht Bildschirm, dass die Kinder im Durchschnitt damals 3 Stunden vorm Fernsehen sitzen und 3,75 Stunden in der Schule. Das heißt also, die Zeit vor dem Bildschirm ist ungefähr genauso lang wie die Zeit in der Schule. Und dann gab es Studien, und zwar er arbeitet sehr viel mit Studien. Über jeden Punkt, den ich hier sage, könnte man 5, 6, 7 oder 10 Studien anführen, die das alles belegen. Und er kommt zu dem Schluss, dass Fernsehen die Kinder dick, dumm und aggressiv macht. Also wenn ihr dicke, dumme und aggressive Kinder wollt, dann müsst ihr sie jeden Tag 3 Stunden vor dem Fernseher setzen. Warum dick? Weil die Kinder sich dann nicht mehr bewegen und während des Fernsehkonsums auch noch naschen. Dumm, weil das Fernsehen den Frontallappen, wo der Sitz der Intelligenz ist und sich das zu merken, beeinträchtigt. Und aggressiv, weil dieser hohe Medienkonsum und Fernsehkonsum aggressiv macht. Und weil vieles, was man dort anschaut, auch aggressiv ist. Also ich muss sagen, die Kinderfilme sind wesentlich aggressiver als die Erwachsenenfilme. Also wenn ich mir die Zeichentrickfilme angucke, also alle 2 Minuten muss man die Augen zumachen, kann man gar nicht mehr hingucken, ne? Wenn dann der Tom und Jerry da, wenn er den mit dem Hammer in den Boden stampft, ja, und der im Boden verschwindet, ja, und dann tut er nach 10 Sekunden wieder aufstehen, als ob nichts gewesen wäre, ja. Macht das mal in Wirklichkeit, ne? Dann war es das, ne? Ja. Also, das sind Gewaltszenen, das ist schon schlimm. Das Buch Vorsicht Bildschirm von 2005, wie gesagt, das war ein bahnbrechendes Buch damals. Und als er das Buch rausgebracht hat, da ist er in der Luft zerrissen worden. Von den Medien, von der Politik, selbst von dem Bundesamt für Gesundheit, ja. Weil sie das nicht wahrhaben wollten. Interessant ist aber dann, dass er immer mit Studien argumentiert und die anderen keine einzige Studie vorweisen können für ihre Gegenthesen, die sie dann gebracht haben. Ja. Dann hat er das Buch geschrieben, 2012, Digitale Demenz. Wo er dann auch dann über die Auswirkungen des digitalen Zeitalters weiterschreibt. Und jetzt das neueste Buch über Cyberkrank. Ja. Mich wundert, dass wir eigentlich keinen adventistischen Spezialisten haben, der da was sagen kann drüber. Eigentlich müssen wir ein bisschen unsere Stimme erheben. Ja. Ja. 2015 schreibt er denn, die Jugendlichen sitzen heute 7 Stunden täglich vor Bildschirmen. 7 Stunden jeden Tag vor Bildschirmen. Ob das in der Schule ist, ob das in den Pausen ist, in der Freizeit, überall. Ich habe jetzt die Quellen jetzt nicht da, aber wer die Quellen haben möchte, in dem Buch sind die alle drin. Ja. Und zwar, natürlich, Bildschirme meint er damit Fernsehen, Computer und Smartphones. Vor allen Dingen, das sind die 3 Quellen, ja, wo man vor Bildschirmen sitzt und mit denen arbeitet. Und man hat in der Studie festgestellt, dass im Durchschnitt die Jugendlichen alle 7 Minuten auf ihr Smartphone schauen. Und es gibt manche Jugendliche, die Smartphone-süchtig sind. Es gibt eine neue Krankheit, die heißt Smartphone-Sucht. Kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Wie geht's euch eigentlich mit dem Smartphone? Wenn ihr eine Woche kein Smartphone hättet, könntet ihr das überleben? Und er weist hier nach, der Manfred Spitzer, dass eine Smartphone-Sucht genauso abläuft wie Spielsucht, Esssucht, Sexsucht, Kaufsucht, und auch stoffliche Süchte, Alkohol, Drogen, Nikotin, läuft alles genau gleich ab. Ja. Und warum, gucken wir es gleich ein bisschen genauer an. Gut, also, erstens die digitale Jugend. Wir sind zivilisationskrank. Wir leben in einer Zeit, in der das Leben immer leichter wird. Wenn ich mir vorstelle, vor 150 Jahren, da musste man mit Kutschen durch die Gegend fahren. Und wenn ich im Winter hierher gekommen wäre, von Leonberg nach Wolfratshausen mit einer Kutsche, dann hätte ich vielleicht 2 Tage gebraucht und wäre dann durchgefroren auch hier angekommen als Eisklotz. Ja. Hätte mich dann auftauen müssen. Ja. Heute fahren wir in einem klimatisierten Auto, draußen 30 Grad und drinnen schöne Klimatemperatur. Man schwebt über die Autobahn. Ja, ich habe letztens ein Auto gefahren, das hat sogar Luftfederung gehabt und alle möglichen Assistenzen drin gehabt. Also man denkt, man schwebt über die. Ja. Ist doch komfortabel, oder, heute? Früher brauchte man zum Wäschewaschen einen ganzen Tag mit 3 Personen am Waschzuber. Genau. Und heute Waschmaschine, Knopf drücken und es läuft. Also es ist doch viel bequemer geworden alles. Die Technik, unsere Zivilisation hat uns sehr viel Annehmlichkeiten gebracht. Zeitersparnisse. Thermomix, das ist doch eine gute Erfindung, ne? Wenn er keinen hat, also ich mache heute keine Werbung hier. Das nimmt uns Zeit weg, ab. Ja, wir haben mehr Zeit dadurch. Aber ich habe den Eindruck, je mehr wir zeitsparende Maschinen haben, desto weniger Zeit haben wir. Warum denn das? Ist doch widersprüchlich. Das Problem ist, je mehr Zeit wir haben und je mehr Zeit wir sparen, desto mehr Dinge nehme ich mir vor. Dadurch ist mein Kalender noch voller und ist noch mehr reingepackt und dadurch nimmt der Stress zu. Ja. Das heißt, wir haben nicht mehr Zeit. Das Leben wird leichter durch unsere Technik. Aber die hat auch Nebenwirkungen, die Technik. Manchmal auch, ja, man müsste eigentlich dazu schreiben, bei jedem Handy, das man kauft oder bei jedem Computer, für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Pastor, Ihren Gehirnforscher. Ja. Alles hat Nebenwirkungen. Und interessant ist, bis in die 80er Jahre hatte man in Deutschland und in Europa ein grenzenloses Vertrauen in die Technik. Man glaubte, alle unsere Probleme können wir durch die Technik lösen. Und dann kam Tschernobyl. Wann war das? 83, 84? 86. 86. Dann kam AIDS. Dann kamen andere unheilbare Krankheiten. Allergien. Autoimmunkrankheiten. Der Klimawandel. Wo man gemerkt hat, die Technik macht manchmal mehr Probleme, als sie löst. Und wenn man eine Technik erfunden hat, die ein Problem löst, hat man dafür 10 neue Probleme. Dann muss man wieder neue Techniken erfinden, die Probleme wieder lösen. Ja. Und je mehr der Mensch in die Natur einen Einfluss nimmt, und man könnte auch sagen, herumfuscht, desto mehr kommt alles aus dem Gleichgewicht. Einige Nebenwirkungen der Zivilisationsgesellschaft sind Angst, die zugenommen hat. Angst, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Einsamkeit, Entfremdung. Wir Menschen leben heute enger zusammen als je zuvor. Manchmal in einem Hochhaus wohnen da was wie 500 Leute in einem Haus. Und man kennt seinen Nachbarn nicht mehr. Warum ist das so? Wir wohnen jetzt auf dem Dorf und ich muss wirklich sagen, bei uns in der Nachbarschaft, das ist so eine gute Gemeinschaft. Wenn man sich sieht und versteht, man hilft sich gegenseitig und man begrüßt sich und plaudert ein bisschen und das ist wirklich herzlich. Ja. Aber es ist so, je enger die Menschen zusammengepfercht sind, desto mehr brauchen sie ihre Privatsphäre. Und dann müssen sie abschotten. Wenn ich auf einem Flur wohne mit 20 Türen, dann kann ich nicht zu allen 20 Leuten enge Beziehungen haben. Das geht nicht. Höchstens, wenn der Nachbar zu laut Radio anhat, ne, und die Dämmung nicht gut genug ist, dann habe ich schon Kontakt zu ihm. Ja. Und wir haben Zivilisationskrankheiten. Krankheiten, die durch die Zivilisation erst gekommen sind. Das Problem ist, dass wir nicht sofort krank werden dadurch, sondern die Zivilisationskrankheiten haben eine langfristige Wirkung. Stellt euch vor, ihr würdet Schokolade essen und am nächsten, nach 10 Minuten, würdet ihr krank werden. Im Bett liegen mit Fieber. Jedes Mal. Dann würde kein Mensch mehr Schokolade essen. Weil man die sofortige Wirkung des Krankenmachens der Schokolade sofort spüren würde. Aber weil die Wirkung eben erst nach 20 Jahren, nach 30 Jahren sichtbar ist, sagt man sich, naja, eine Tafel oder ein Stückchen wird in 20 Jahren mich schon nicht umbringen. Das heißt, man hat nicht mehr den direkten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Und je mehr das abgekoppelt ist, desto weniger kümmert man sich drum. Ich weiß noch, in einer meiner früheren Gemeinden war ein Gemeindeleiter, der war ein bisschen übergewichtig. Und hat ihm nicht geschert. Und dann wurde er so 55, 60 und sagte der Arzt ihm, Sie haben angehenden Diabetes. Wenn Sie nichts machen, haben Sie in 2 Jahren Diabetes, dann müssen Sie spritzen. Das war für ihn ein Alarmsignal, das wollte er nicht. Was hat er gemacht? Er hat seine Tochter gefragt, die war Ernährungsexpertin, und die hat ihm einen Diätplan aufgestellt und er hat den strikt eingehalten. Und nach einem halben Jahr hat er sein Übergewicht runtergehabt und Diabetes war verschwunden. Der Anfänger von Diabetes. Das heißt, in dem Moment, wo die Folgen sichtbar werden, wo der Schmerz stärker wird, auf einmal ist man bereit, was zu ändern. Ja. Gut. Die Frage ist, esse ich jetzt die Schokolade oder lebe ich lieber einen Tag länger? Wir müssen abwägen zwischen einem Vorteil, den wir jetzt haben, nämlich einen Genussvorteil, und einem Vorteil, den ich auf lange Zeit habe. Da hat man mit Kindern, mit 5-jährigen Kindern ein Experiment gemacht. Da hat man gesagt, komm, kannst du wählen. Entweder du bekommst jetzt ein Eis, oder wenn du aufs Eis verzichtest, bekommst du, wenn du 18 bist, 100 Euro. Was haben die Kinder gewählt? Natürlich das Eis, ja. Weil wenn sie 18 sind, 100 Euro ist für sie so weit weg und so außerhalb ihres Denkens. Ja. Das heißt, sie verzichten auf das Gute um eines kurzfristigen Genusses willen. Das ist bei uns manchmal auch. Ja. Das heißt, wir wissen, dass das nicht gut ist, nicht gesund ist, aber wir machen es trotzdem und nehmen in Kauf, dass wir später krank werden oder früher sterben. Weil der Mensch, der ist meistens so. Ja. Das ist auch der Grund, warum viele nicht an Gott glauben wollen. Das ewige Leben, wann ist denn das? Ich will jetzt leben. Und deswegen sagen sie, ja, wenn ich jetzt mit Gott leben will, muss ich ja so viele Nachteile in Kauf nehmen. Ich darf keinen Alkohol mehr trinken und muss auf einiges verzichten. Natürlich, das heißt Verzicht, Nachfolge Jesu. Aber der Verzicht hilft uns ja, besseres Leben zu führen. Das verstehen die meisten dann nicht. Aber sie wollen lieber Genuss jetzt haben, anstelle das Gute, das sehr Gute, das Allerbeste in der Ewigkeit. Wie viele setzen ihre Ewigkeit aufs Spiel für ein Linsengericht wie der Esau? Die digitale Informationstechnik kann neue Krankheiten hervorrufen und ruft neue Krankheiten hervor, die es vorher nicht gab. Unsere Welt ändert sich rasant. Ich weiß noch, als ich damals studiert habe, da sind die ersten PCs, gab es die ersten PCs. Und dann habe ich meine Diplomarbeit, hat meine Frau mir noch abgetippt. Ich habe sie noch per Hand geschrieben. Meine Frau hat sie abgetippt in den Computer rein. Und wir hatten keinen eigenen, und weil sie bei einer Firma arbeitete, hat sie in der Firma das dann eingetippt dort. Personalcomputer. Die kosteten damals zum PC mit 32 Kilobyte, unglaublich schnell. Kosteten, was sie 5000 D-Mark oder sowas. Also die waren noch teuer denn. Aber das war damals der Beginn. Und dass es mal Computer geben würde, die man so in die Tasche stecken kann, ja, wo man alles drauf hat. Und es im Internet, gab es kein Internet damals, im Internet sämtliche Informationen in Sekundenbruchteilen nicht holen kann. Innerhalb von kürzester Zeit verändern sich die Dinge. Meine Lieben, wenn man sich das anschaut, wenn man sich das mal in die Zukunft hineinrechnet, was meint ihr, was in 5 Jahren, was in 10 Jahren das für eine Technik sein wird? Und die kann auch bekannte Krankheiten verstärken. Und das tut sie auch, die Informationstechnik. Neue Technik kann krank machen. Und zwar nicht nur von den direkten Auswirkungen der Strahlung. Oder auch, man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel, wenn man abends vorm Schlafen geht noch Computer anschaut, einen Bildschirm, sieht, dass das Licht, was man dort hat, dass das bewirkt, dass man schlecht schlafen kann. Ja, dass die Hirnanhangdrüse dadurch angeregt wird und dass Hormone produziert werden, dass man nicht so gut schläft. Zum Beispiel, man hat neue Sachen erfunden und immer geglaubt, es wäre gut. Man hat Bleirohre erfunden, damit die Leute frisches Wasser aus ihrem Wasserhahn bekommen. Und irgendwann hat man festgestellt, dass die Leute eine Bleivergiftung haben. Woher? Von den Bleirohren, die verarbeitet wurden. In den 50er Jahren gab es das noch, ja? 40er, 50er Jahren, 60er teilweise glaube ich auch noch. Ich weiß nicht, wann die abgeschafft wurden. Ja. Dann Asbest. Wunderbares Material, hat man zu massenweise millionenfach verbaut. Und irgendwann hat man gemerkt, das Zeug ist höchst krebserregend, weil das so feine Fasern hat, die sich in Lungen festsetzen und nicht mehr rauskommen und krebserregend. Heute, wenn man irgendwas Best hat, ist das unter Hochsicherheitsmaßnahmen muss das abgebaut werden. Ja? Also neue Technik kann krank machen. Röntgenstrahlen. Wunderbar, man kann endlich in den Mann reingucken, in den Menschen reingucken, ohne den aufzuschneiden. Ja? Aber dass Röntgenstrahlen auch krank machen, auch schädlich sind. Das hat man auch erst viel später dann erkannt. Ja. Oder das Rauchen, ja. Das ist keine neue Technik, aber neues Genuss. Aber bis in die 50er Jahre hat die Tabakindustrie vehement bestritten, dass Rauchen schädlich ist, gesundheitsschädlich sein ist. Und vor 100 Jahren hat man gesagt, zu Ellen White Zeiten, hat man gesagt, wenn jemand Krebs hat, Lungenkrebs hat, dann haben die Ärzte das Rauchen verschrieben, als Heilmittel. Muss man sich vorstellen. Und dann hat Ellen White geschrieben, Rauchen verursacht Krebs. Das hat damals noch kein Mensch geglaubt, kein Mensch gewusst. Sie war ihrer Zeit um 80 Jahre voraus. Es gibt noch viele andere Dinge. Ob das jetzt die Atomkraft ist, die Strahlung. Man hat festgestellt, dass um Atomkraftwerke herum die Krebsraten von Kindern signifikant höher sind als woanders. Ja. Und auch viele andere Dinge könnte man alles anführen, was alles an Technik uns krank macht, an direkten Auswirkungen. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Technik mehr haben sollen, dass wir jetzt nur noch alle mit Pferden und Eseln herumreiten. Aber die Frage ist, wie nutzen wir Technik? Paulus sagt an einer Stelle, prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, wir müssen die Dinge, die die heutige Welt uns anbietet, müssen wir kritisch betrachten und schauen, was ist gut und was ist nicht gut. Was sollten wir tun und was sollten wir lassen? Es gibt Zivilisationskrankheiten, die durch unseren Wohlstand hervorgerufen sind. Vor allen Dingen Herz- und Gefäßkrankheiten. Übergewicht. Das ist weniger eine Krankheit, mehr ein Risikofaktor. Bluthochdruck. Diabetes Typ 2. Krebs. Karies. Und könnte man noch vieles noch hinzufügen. In Zeiten, wo die Leute weniger Wohlstand haben, gab es diese Krankheiten nicht. Aber interessanterweise, im alten Ägypten gab es die auch alle. Und die Ägypter haben auch Weißbrot gegessen und Zucker. Ob sie Smartphones hatten, weiß ich nicht. Aber sie haben ähnlichen Wohlstand gehabt und genau dort kamen die gleichen Krankheiten. Und zwar, ganz wichtig ist zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, wie er darauf reagiert, ist das Belohnungssystem im Gehirn. Warum haben wir im Gehirn ein Belohnungssystem? Wir haben verschiedene Bereiche im Gehirn, also im Original sind die natürlich nicht farbig im Gehirn, die sind nur hier farbig gemalt, damit man die unterscheiden kann, die verschiedenen Bereiche. Warum haben wir ein Belohnungssystem? Und zwar deshalb, weil wir eine Erinnerung haben. Und die Erinnerung funktioniert über Bewertung. Ich bewerte Dinge. Und ich kann das ablegen bei mir irgendwo in Schubladen, indem ich Dinge mir merke, bewerte und vor allen Dingen auch Gefühle dazu habe und es beurteile. Und dann wird es in gewissen Kategorien dann abgelegt im Gehirn. Das Gehirn kann nur etwas ablegen, was irgendwo einkategorisiert wurde. Übrigens, nebenbei gesagt, das Gehirn kann nicht unterscheiden bei der Ablage zwischen Dingen, die wir selber tun und Dinge, die wir andere tun sehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr viel Fernsehen schaue und alles Filme gucke, wo viel Ehebruch vorkommt, dann legt das Gehirn ab die Ehebruchszenen irgendwo in eine Kategorie. Und wenn dann eine Situation kommt, die ähnlich ist wie in den Filmen, dann kommt ein Impuls aus meinem Inneren, von dem Gedächtnis her gespeichert, der sagt, das hast du schon tausendmal gemacht, mach's doch wieder. Natürlich kann ich immer noch Nein sagen, das ist ja meine Entscheidung, aber der Impuls kommt aus dem Inneren heraus. Und wenn ich nicht das mache, dann muss ich gegen diesen Impuls ankämpfen. Deswegen, durch Anschauen werden wir verändert. Was ich mir anschaue, das tut mein Gehirn abspeichern, aber unter der gleichen Kategorie wie das, was ich selber tue. Und wenn ich jetzt mich mit Jesu Leben beschäftige, wie Jesus barmherzig war und liebevoll war, und dann kommt eine Situation, ich speichere das ab in meinem Gehirn, dann kommt eine Situation in meinem Leben, die ist ähnlich wie das, was ich gespeichert habe, und dann kommt ein Impuls aus meinem Herzen, das sagt, sei doch liebevoll zum anderen, das hast du schon tausendmal gemacht. Und es fällt mir ganz leicht, liebevoll zu sein, weil der Impuls aus meinem Herzen kommt. Und deswegen ist entscheidend, meine Lieben, ist nicht, dass wir mit Macht uns anstrengen müssen, auch ja, nur das Gute zu tun. Nein, es funktioniert nicht. Sondern, dass wir von innen heraus verändert werden und Impulse aus unserem Herzen herauskommen, die uns das Gute tun lassen. Warum? Weil wir uns mit inneren, guten Dingen gefüllt haben. Das geht aber nicht, wenn ich mich mehr mit negativen Dingen beschäftige. Es gibt viele, die meinen, ich kann ruhig Fernsehen gucken, wie ich will, das beeinflusst mich nicht. Stimmt nicht. Ich merke es nur nicht. Wir haben im Gehirn ein Belohnungssystem. Und zwar, das arbeitet mit Dopamin. Und das bewirkt, dieses Dopamin bewirkt, und zwar, wenn ich etwas gut finde, mich darüber freue, wenn ich etwas gemacht habe und es ist gut gelungen und ich freue mich drüber, dann belohnt mein Gehirn mich mit Dopamin. Und das bewirkt, dass ich besser lernen kann. Das ist der Frontallappen, der gestärkt wird. Das Lernen ist über den Frontallappen hier vorne. Unsere Intelligenz, unsere Entscheidungen, das ist hier vorne im Frontallappen. Er steigert die Informationsverarbeitung. Er setzt Endorphine frei. Wofür sind Endorphine gut? Endorphine sind Glückshormone. Das heißt, das ist das, wo wir uns gut fühlen. Und die Folge ist, wir haben positive Emotionen. Wir fühlen uns gut. Wir freuen uns. Wir sind entspannt. Deswegen, wenn unser Gehirn Dinge abspeichert, dann hängt das sehr stark mit den Gefühlen zusammen. Und je stärker die Gefühle sind, desto stärker die Erinnerung daran. Und das hängt wieder zusammen mit diesem System. Das heißt, dass mein Gehirn mich für gewisse Tätigkeiten belohnt. Mit guten Gefühlen. Zum Beispiel, wenn ich jogge, wird auch Dopamin freigesetzt. Endorphine werden freigesetzt und man fühlt sich nach dem Joggen gut. Man hat Glücksgefühle, rein körperlich, weil die Endorphine freigesetzt sind. Das nennt man auch Bedeutungsverleihungsprozess. Das heißt, dass dem, was ich erlebe, Bedeutung zugemessen wird. Warum ist das wichtig? Ich muss ja wissen, wer ich bin. Und damit ich weiß, wer ich bin, muss ich ja meiner Vergangenheit Bedeutung zumessen. Und auch das, was ich getan habe, wo ich herkomme. Sowohl die positiven als auch die negativen Dinge. Und unser Körper ist ja so, unser Gehirn ist so konzipiert, dass er versucht, wenn wir negative Dinge erlebt haben, vor allen Dingen starke negative Dinge, dass er alles tut, um das zu vermeiden. Aber um das zu vermeiden, muss der Körper wissen, was er vermeiden muss. Und um das zu wissen, muss er das abspeichern. Und um das abzuspeichern, muss er dem eine negative Bedeutung zumessen. In die Schublade negative Erfahrung. Ja. Und dafür ist dieses System hier. Dass wir wissen aus unserer Vergangenheit, was war gut, was war schlecht, um uns für die Zukunft, für die Gegenwart, für die Zukunft entscheiden zu können. Was machen wir? Mache ich das nochmal? Ja, wenn ein Kind auf die heiße Herdplatte fasst, dann tut es das irgendwo ganz hoch einordnen, nie wieder drauf fassen. Ja. Einmal hat gereicht. Ja. Das heißt also, dass die Erfahrungen positiv und negativ gespeichert werden, um für die Zukunft ein besseres Leben zu haben, das Leben gelingen zu lassen. Und dieses System hat Gott extra so eingerichtet, damit wir funktionieren können, damit wir Erinnerung haben, damit wir Vergangenheit haben, damit wir eine Persönlichkeit sind. Wir können eine Persönlichkeit sein, wenn wir wissen, wer wir sind. Es gibt manche Leute, die ihr Gedächtnis verlieren. Die wachen auf und wissen nicht mehr, wer sie sind. Also ich stelle mir nichts Furchtbares vor. Und dann kommen ihre Verwandten und die Ehefrau und sagt, ja, kennst du mich wieder? Nein, ich weiß nicht, wie du bist, noch nie gesehen. Wenn du deinen Verstand verlierst, dann bist du niemand. Dann musst du dich erst selbst wieder kennenlernen. Wer bin ich? Dann musst du dir Bilder angucken, was habe ich denn früher gemacht? Dann musst du die Erinnerungen erst wieder alle gefüllt werden. Unsere Erinnerungen sind wir selbst. Unsere Identität. Ein Zitat aus dem Buch von Manfred Spitzer, Cyberkrank. Dort sagt er, Suchtstoffe aktivieren ebenfalls das Belohnungssystem und lösen damit ein angenehmes Empfinden aus. Sie missbrauchen das für Motivation und Lernen zuständige System für einen einzigen Zweck, dem Erzeugen von guten Gefühlen und sonst nichts. Genau das macht die Sucht zu dem, was sie ist. Pathologische, langfristig lebenszerstörendes Verhalten, das nur sehr schwer zu ändern ist. Das heißt, ist egal, welche Sucht das ist. Zum Beispiel, wenn ich Drogen nehme, dann fühlt man sich in dem Moment erstmal besser. Man fühlt sich high. Man fühlt sich über den Dingen. Ja. Und dieses Belohnungssystem ist so stark, dass der Körper sagt, das will ich wieder. Weil es positive Emotionen sind. Aber das Problem ist, dass der Stoff an sich mich zerstört. Und das Verhalten mich zerstört. Und wenn ein zerstörendes Verhalten mit positiven Gefühlen kombiniert ist, dann führt es zur Sucht. Natürlich gibt es auch Süchte von positiven Dingen. Zum Beispiel Esssucht. Und Essen ist ja nichts Böses. Aber zu viel Essen ist wieder schlecht. Und zu viel Essen ist auch wieder etwas, was mir gute Gefühle macht. Und deshalb zu Sucht führen kann, weil ich die guten Gefühle wiederhaben möchte. Etwas kompensiere damit. Deswegen Suchtverhalten ist etwas, was, wo der Mensch von seinem Gehirn her, von seiner Struktur her, nur sehr, sehr schwer wieder rauskommt. Deswegen braucht man bei den meisten Süchten auch Hilfe von außen, um wieder rauszukommen. Natürlich kann Gott auch helfen. Gott kann auch eingreifen und uns von Sucht frei machen. Und zwar, es geht nach folgendem Schema. Also ich esse jetzt Käsekuchen, Würstchen und Schokolade. Das macht ihr ja natürlich nicht, aber stellen wir mal vor, wir machen das. Das führt dazu, es bewirkt, dass ich Glücksgefühle habe. Aber die Sache ist jetzt die, je mehr ich von dem Zeug esse, desto weniger Glücksgefühle bekomme ich. Warum denn das? Das ist eine Art Abstumpfung. Ja? Das heißt, ich muss beim nächsten Mal ein Würstchen mehr essen, damit ich wieder die gleichen Glücksgefühle habe wie vorher. Und ich muss beim nächsten Mal 3 Stück Schokolade mehr essen, damit ich wieder die gleichen Glücksgefühle habe. Das heißt, wenn ich in einer, und das ist das Problem der Sucht, eine Sucht führt dazu, dass wenn ich auf dem Level bleibe, dass die positiven Gefühle mit der Zeit weniger werden. Und um die Glücksgefühle wieder gleich hoch zu haben, muss ich das steigern. Und durch die Steigerung nehmen die Gefühle wieder zu und dann irgendwann geht es wieder runter. Und dann muss ich wieder steigern. Und dann ist das wie ein Teufelskreis. Und dieses geringere Ansprechen, das Belohnungssystem, führt dazu, dass ich das mehr mache. Das führt dazu, dass ich dann, dass wieder gefördert wird, dass ich mehr Schokolade und mehr Käsekuchen und mehr Würstchen esse. Das ist ein Teufelskreis. Das führt zur Sucht. Es gibt eine interessante Aussage. Da habe ich mal drüber nachgedacht, warum das so ist. Ellen Weitzach schreibt einmal, wir sollten beim Essen dann aufhören, kurz bevor wir satt sind. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Also ich esse meistens kurz nachdem ich satt bin. Ja, das Problem ist ja, wenn man sich auf dem Teller was hat, man tut ja schon so viel drauf, wie man denkt, wie man schafft. Aber dann kann es natürlich sein, dass man ein bisschen mehr drauf hat, als man eigentlich zum Sattsein bräuchte. Und da hat man eine gewisse Toleranz. Und wenn man halt ein bisschen mehr isst, dann stirbt man ja nicht davon. Aber wenn sie schreibt, wir sollten ungefähr nur 80% von dem essen, bis wir satt sind, dann heißt das, dass dann genau dieser Kreislauf, dieser Teufelskreis, der hier dargestellt wird, durchbrochen wird. Das heißt, ich habe genug Stoffe, die ich brauche zum Leben. Und das Letzte, was ich essen würde, ist nur noch, damit mein Gaumen befriedigt wird. Aber wenn ich den nächsten Tag das Gleiche esse, dann muss ich wieder ein bisschen mehr essen, damit der Gaumen befriedigt wird, und dann kommt dieser Teufelskreis in Gang. Wenn ich aber vorher aufhöre, dann kommt er nicht in Gang. Es könnte sein, dass es damit zusammenhängt, warum Ellen White das geschrieben hat. Um diesen Suchtkreislauf nicht in Gang zu setzen. Und es tut uns auch gut. Irgendjemand hat das mal geschrieben. Ich glaube, das war der Brucker, Dr. Brucker. Der hat das auch geschrieben, dass er sagte, es ist für uns am gesündesten, für den Körper, wenn wir nur 80% von dem essen, was wir als normal zum Sattwerden denken zu brauchen. Gut. In den USA, also viele Studien sind von den USA, hier in dem Buch, und viele sind von Deutschland. Ich habe immer dazu geschrieben, von wo die Studien sind. Aber die Studien der USA sind natürlich auch vergleichbar mit Deutschland. Meistens ist das, was drüben in den USA als Studien gezeigt wird, 2, 3 Jahre, 5 Jahre später bei uns. Genauso. Dort ist es so, Kinder unter 5 Jahren sehen jährlich mehr als 4000 Werbespots für Nahrungsmittel. Jedes Jahr 4000 Werbespots. Das sind pro Tag 10. Genau, ungefähr 10. 10 bis 11 so. Kinder unter 5 Jahren, also nicht ältere Kinder. Das heißt, wenn Sie Fernsehen gucken, sehen Sie alle 5 Minuten eine Nahrungsmittelwerbung. Und zwar, und fast alle Nahrungsmittel, für die geworben wird, was Sie sehen, sind ungesunde Nahrungsmittel. Schokolade, Eis, was weiß ich, Coca-Cola oder was weiß ich auch alles. Und Chips und so. Ja. Fernsehen macht dick. Warum? Das Problem ist, Kinder unter 5 Jahren haben kein kritisches Denken. Sie können nicht unterscheiden, was gut ist, was nicht gut ist. Sie nehmen alles auf, was sie sehen, und nehmen das als Realität. Deswegen machen Kinder auch meistens alles nach. Wenn die im Zeichentrick irgendetwas sehen, dann machen sie das, probieren sie es aus, in Wirklichkeit. Und wenn sie jetzt hier Nahrungsmittel sehen, dann sind sie geprägt, dass das gut ist. Weil sie das nicht als negativ abspeichern können. Das können sie nicht. Unmöglich. Und man hat festgestellt, dass Kinder, wenn sie eingeschult werden, mit 6 Jahren, dass sie 2000 Marken, Lebensmittelmarken und Hersteller unterscheiden können, kennen. Sie sollten über 2000 Bibeltexte kennen, ja, das wäre besser. Und natürlich, von den 2000 Marken sind natürlich 99% schädliche, negative, krankmachende, dickmachende. Aber wenn Sie die im Kopf haben, dann heißt das, wenn Sie dann später Jugendliche werden, was kaufen Sie? Das, was Sie im Kopf haben. Und wenn Sie Erwachsene sind, was kaufen Sie? Was Sie im Kopf haben. Und meine Studien haben gezeigt, dass das müsste gleich noch kommen, dass wenn das 17% der Übergewichte von Erwachsenen direkt zurückzuführen sind auf die Lebensmittelwerbung im Kleinkindalter. Und das Übergewicht von den Erwachsenen ist dann natürlich Risikofaktor und ist teuer für die Gesellschaft und für unser Krankenkassensystem. In Deutschland ist es so, die Vorschulkinder sehen jeden Tag über 2 Stunden vor dem Bildschirm. Und wenn sie, und diejenigen, die mehr als 2 Stunden schauen, haben ein über 70%iges Risiko für Übergewicht. Das hängt natürlich auch zusammen mit der Werbung, aber auch mit dem Bewegungsmangel. Ja, hier kommt es. 17% des Übergewichtes bei Erwachsenen kann man durch eine Studie, hat man es festgestellt, kommen direkt verbunden durch Fernsehkonsum in der Kindheit. Jetzt gäbe es eine ganz einfache Möglichkeit, das zu verbessern. Nämlich Nahrungsmittelwerbung für Kinder verbieten. Ganz einfach. Und wer möchte das verhindern, dass es verboten wird? Die Nahrungsmittelindustrie. Und wer hat das meiste Geld? Die Nahrungsmittelindustrie. Und wer gibt die größten Spenden an die Parteien? Die Nahrungsmittelindustrie. Und wer möchte gerne weiter, dass die Nahrungsmittelindustrie große Spenden an die Parteien gibt? Die Politiker. Also machen die Gesetze, dass die Nahrungsmittelindustrie ihre Werbung und ihre Produkte weiter bewerben und verkaufen kann. So geht unser System. Das nennt man Lobbyarbeit. Ja, Deutschland ist das Weltmeister in Lobbyarbeit. Ob das die Autoindustrie ist oder die Nahrungsmittelindustrie ist oder die chemische BASF-Industrie oder was auch immer. Pro Jahr haben wir 60.000 bis 120.000 Tote durch Übergewicht in Deutschland. Jedes Jahr. Ich frage mich, warum macht da niemand was dagegen? Ja, da gibt es 3 Tote durch Masern und dann sagen sie, alle müssen geimpft werden. Und hier gibt es 60.000 Tote und niemand impft sie gegen Übergewicht. Übergewicht, da müssen die Leute vielleicht ein bisschen Bewegung machen, da kann man nichts dran verdienen. Ne? Aber am Impfen kann man was dran verdienen. Das bedeutet, wenn jetzt 17% von den 60 bis 120.000 Toten durch Fernsehkonsum in der Kindheit veranlasst sind, dann heißt das, das sind pro Jahr 10 bis 20.000 Tote durch Übergewicht. Und dieses Übergewicht ist durch Fernsehwerbung in der Kindheit veranlasst. Wir könnten pro Jahr 20.000 Tote weniger haben, wenn wir die Kinderwerbung, Nahrungsmittelwerbung verbieten würden. Jedes Jahr eine Kleinstadt. Und die ganzen Kosten, die damit zusammenhängen. Also es ist erstaunlich, ja, wenn man Leute als Gesundheitsminister hätte, die wirklich für die Gesundheit wären, dann könnte man unglaublich viel bewirken, dass die Menschen gesünder werden. Aber unsere Zivilisation hat was dagegen. Die Industrie ist stärker, ist reicher und sie setzen sich durch. Dass die Kosten pro Jahr von Übergewicht durch Fernsehkonsum von diesen 20.000 Toten und die anderen, die nicht sterben und trotzdem Übergewicht haben, sind 15 Milliarden Euro pro Jahr. 15 Milliarden Euro. Und ich bin überzeugt, dass die Werbung, die die Lebensmittelindustrie macht, billiger ist. Man könnte also Geld sparen, wenn man die Werbung verbieten würde. Aber man will es nicht. Also das war, dass eben Fernsehgucken Kinder dick macht. Zweitens, es macht Kinder dumm. Hier ist der Einfluss des Fernsehkonsums auf die Bildung. Und hier sieht man, je nachdem, wie viele Stunden Sie vorm Fernsehen sitzen, der linke Balken ist weniger als eine Stunde, der zweite von links ist 1 bis 2 Stunden, dann 2 bis 3 Stunden und rechts ist über 3 Stunden. Und dann sieht man, das Rote ist, dass die Kinder keinen Abschluss haben. Das Gelbe ist, sie haben eine Berufsausbildung. Und das Grüne ist, sie haben einen Universitätsabschluss. Und man sieht ganz klar, Kinder, je weniger die Kinder Fernsehen gucken in ihrer Kindheit, desto höhere Abschlüsse und Bildungsmöglichkeiten haben sie später. Und die heutigen Pädagogen, weniger die Pädagogen, mehr die Medienwissenschaftler, die sagen, je früher man Kinder vor dem Fernseher sitzt, desto intelligenter werden sie. Das ist Lüge. Lügen, die wir glauben. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen. Ne? Das ist nicht wahr. Das ist das Gegenteil. Die Studien zeigen das Gegenteil. Je länger Kinder vor dem Fernsehen sitzen oder vor Bildschirmen sitzen, desto weniger sind sie intelligent und desto weniger können sie auch höhere Abschlüsse machen. Warum das so ist, können wir jetzt wieder eine Stunde drüber reden. Aber es ist so. Die Studien sind eindeutig. Das heißt, Fernsehen macht nicht nur dick, Fernsehen macht auch dumm. Und noch eine Grafik. Die Reaktion des Fernsehkonsums auf die Gewalttätigkeiten. Hier sieht man, links ist wieder die Punkte links. Jugendliche, die weniger als eine Stunde Fernsehen gucken. Zweiter Punkt, 1 bis 3 Stunden. Und rechter Punkt, über 3 Stunden. Und dann sieht man, Jungs und Mädchen jeweils verschieden, dass je mehr Fernsehen sie gucken, desto höher sind die Aggressivitätswerte. Manchmal signifikant höher. Sehr stark. Ausgeprägt. Also Fernsehen macht nicht nur dick und nicht nur dumm, Fernsehen macht auch aggressiv. In den USA beginnen die Kinder mit dem Fernsehen im Durchschnitt mit 9 Monaten. Und da sie in der Zeit den Fernseher nicht selber anschalten können, sind das wohl die Eltern, die sie anschalten, die Fernsehgeräte. 9 Monate. Wenn ein Säugling auf die Welt kommt, dann muss ja sein Gehirn gefüttert werden mit Informationen. Was ist die Welt? Wie kann ich leben? Wie funktioniert alles? Und wenn sie dann in diesem Prozess vom Fernseher gesetzt werden, was wird da viel Verschrott in das Gehirn reingesteckt. Ja. Satan versucht es, die Menschen von Kind auf kaputt zu machen. 90% aller Kinder im Alter von 2 Jahren sehen regelmäßig fern. 90%. 2 Jahre. Bei Kindern ist der kritische Verstand noch nicht entwickelt. Das heißt, sie können das, was sie sehen, nicht kritisch bewerten. In Schweden und Südkorea ist an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Nahrungsmittel verboten. Die haben es erkannt. Die haben es gemacht. Und es funktioniert. Es geht. In England ist Werbung für ungesunde Nahrungsmittel an Kinder gerichtet vor 21 Uhr verboten. Nach 21 Uhr erlaubt, weil sowieso die Kinder im Bett sind. Oder im Bett sein sollten, besser gesagt.
Es gibt auch eine Zuckersteuer in anderen Ländern.
Ja, gibt es auch eine Zuckersteuer. Richtig, genau, naja. Aber die haben keine so starke Zuckerindustrie, diese Länder denn wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Ja. Ein Zitat von Manfred Spitzer, Seite 52. Anders als bei den durch unsere Essgewohnheiten verursachten Zivilisationskrankheiten haben die wenigsten Menschen bislang die Risiken und Nebenwirkungen digitaler Informationstechnik zur Kenntnis genommen. Ganz zu schweigen von einem Verständnis der komplexen Ursachen und Wirkungsmechanismen. Es ist nun mal so, sagen die meisten Menschen. Also beim Essen merkt man das schon eher, die Auswirkungen. Wenn ich viel gegessen habe, dann bin ich träge. Also wer halt Mittag zu viel gegessen hat, dem fallen jetzt die Augen zu. Oder er hat zu wenig geschlafen letzte Nacht. Bei der IT-Technik, bei der digitalen Technik, sehen die Menschen die Nebenwirkungen meistens nicht. Und deshalb muss man sie darüber aufklären. Das ist wichtig. Wenn Sie wollen, nochmal ein Zitat, dass es weitergeht, wenn Sie wissen wollen, was Kinder essen sollten, fragen Sie dann die Hersteller von Süßwaren oder Fastfood. Entsprechend gilt für die Informationstechnik. Wir lassen zu, dass nicht Experten für Kinder, sondern Experten für Computer gefragt werden, wenn es darum geht, wann junge Menschen Informationstechnik nutzen sollten. Und das hat mir doch ein bisschen die Augen geöffnet. Wenn die Bundesregierung beschließt, sie haben gerade vor ein paar Wochen Gesetz erlassen, dass in allen Schulen Notebooks angeschafft werden sollen und alle damit arbeiten sollen. Ja? Wer hat sie denn beraten? Erziehungsexperten oder die Computerindustrie? Wer hat denn mehr Geld? Die armen Lehrer? Die armen Pädagogen oder die Industrie, die mit den Computern Milliarden verdient? Übrigens, die Informationstechnologie ist die reichste Industrie der ganzen Welt. Noch vor einigen Jahren war das noch, was ich, Autofirmen oder Kaufhäuser. Aber momentan ist das Google und Amazon und Apple, das sind die wertvollsten Unternehmen weltweit. Die haben das meiste Geld. Und natürlich auch durch ihr Geld auch Einfluss auf die Gesetze und auf die Regierung. Und da die meisten dieser Industriezweige in den USA sind, sind die Gesetze in den USA, was das angeht, die katastrophalsten. Gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Smartphones im Cyberspace. Was heißt Cyberspace? Wir müssen uns an neuen Namen gewöhnen. Also die Jugendlichen wissen, was es ist. Und die über 50-Jährigen wissen wahrscheinlich nicht, ne? Also Cyberspace heißt, das ist der Raum, in dem man sich mit digitaler Informationstechnik bewegt. Ob das ja Smartphones sind, ob das E-Mails sind, ob das Internet ist, alles, wo man sich mit dieser ganzen Technologie bewegt. Ob das jetzt Facebook ist oder die ganzen sozialen Medien und so weiter. Ja, die Nutzung von Smartphones. Wozu hat man die überhaupt? Wir haben doch zu Hause einen Computer. Aber das reicht nicht. Ich muss überall erreichbar sein. Aber nicht nur telefonisch erreichbar. Natürlich, man kann mit dem Smartphone auch telefonieren. Aber wer sich ein Smartphone zum Telefonieren kauft, also mein erstes Smartphone, was ich hatte, habe ich tatsächlich nur zum Telefonieren benutzt. Weil das andere war mir egal. Ich hatte einen Vertrag gemacht mit irgendwo, so einen Dienstvertrag für mein Diensthandy. Und da habe ich das dazu bekommen. Und da habe ich telefoniert damit. Und als ich das nach 2 Jahren verkauft habe, habe ich gedacht, was hat denn das noch für Funktionen? Das wusste ich ja noch gar nicht. 2011 hatten 25% der Jugendlichen Smartphones. 2013 bereits 72%. Die neuen Zahlen habe ich nicht. Müssen wir mal nachforschen. Ich denke, irgendwas zwischen 90 und 100% wird es so liegen. Bei 95% wahrscheinlich so. Was tun die Leute mit dem Smartphone? Natürlich telefonieren. Dann Nachrichten senden und empfangen. Zum Beispiel E-Mails, SMS, MMS. Dann soziale Online-Netzwerke. Das ist vor allen Dingen WhatsApp, Facebook, Twitter. Dann Spiele spielen. Dann YouTube-Videos anschauen. Und, nicht zu vergessen, einkaufen. Online einkaufen. Ja, genau, mittlerweile bezahlen, richtig. Genau. Ich meine, einkaufen dürfen auch bezahlen, aber man bezahlt auch für andere Dinge. Ja, wenn man irgendwo parkt, kann man auch mit der Parkuhr mittlerweile auch, auch bezahlen. Ja. Genau. Und die Funktionen werden noch ausgeweitet. Wir werden gleich über die Überwachung sprechen, Überwachungsstaat. Es ist Folgendes. Das 5G hat als Zielpunkt nicht das, was wir jetzt damit machen mit dem Smartphone. Dann wäre es ja kein Fortschritt. Sondern sie wollen das Smart Home damit salonfähig machen. Was ist Smart Home? Smart Home bedeutet, dass sämtliche Geräte, die du in deinem Haus zu Hause hast, mit dem Internet verbunden werden. Dein Toaster, dein Kühlschrank, deine Waschmaschine, dein Thermomix, deine Rollladen, elektrischen Rollladen, alles wird mit dem Internet, mit dem Handy verbunden. Und du kannst dann, wenn du irgendwo bist, unterwegs, im Urlaub, dann kannst du eintippen, Kühlschrank, wie viel Milch habe ich zu Hause noch? Und dann kannst du 2 Tage, bevor du nach Hause kommst, den Kühlschrank bitten, dass der Kühlschrank für dich 2 Liter Milch einkauft. Und wenn du kommst, dann werden die gerade geliefert. Ja, also mit anderen Worten, es werden sämtliche Informationen über sämtliche Gebiete zusammengenommen und das wird dann vernetzt und dann kannst du eben alles mit deinem Smartphone regeln. Alles. Bis ins Schlafzimmer. Aber natürlich, die Möglichkeit ist auch da, dass jemand, der auf die Daten Zugriff hat, zum Beispiel der Nachrichtendienst, der Geheimdienst, dass die alle Daten über dich dann haben. Die wissen, wann du deine Zahnpasta gekauft hast, wann du Zähne geputzt hast, weil deine elektrische Zahnbürste auch genau sagt, um 8.45 Uhr hast du Zähne geputzt. Die haben sämtliche Daten über dich. Alles. Ich meine, jetzt haben sie schon ziemlich viel. Jetzt können sie schon wissen über das Smartphone, wo befinde ich mich gerade. Ja? War letztens gewesen, wenn nicht letztens, vor ein paar Jahren. Da war eine amerikanische Delegation in Berlin und die wollten zum Bundeskanzleramt fahren. Und da war ein Auto geparkt, das sie nicht durchkam, wo sie nicht hätten parken dürfen. Und dann haben die deutschen Polizisten versucht, den Halter so schnell wie möglich herauszufinden, damit er sein Auto wegfährt, weil ja die Delegation, die kann ja nicht 10 Minuten warten, bis die dann da zur Kanzlerin kommen. Also haben die versucht und die Deutschen haben es nicht hingekriegt, den Halter des Fahrzeugs zu finden. Die wussten seit 2 Minuten, wie der heißt und wo der wohnt, aber die wussten nicht, wo der ist. Sagten die Amerikaner, Augenblick. Nach 2 Minuten sagten sie, der ist gerade in dem Laden und da findet er ihn. Haben sie den geholt und das Auto hat er weggefahren. 2 Minuten. Der Nachrichtendienst weiß, wo wir sind. Selbst wenn du dein Smartphone ausgeschaltet hast, die GPS-Daten werden trotzdem übertragen. Nur wenn du das, die Batterie rausnimmst, den Akku rausnimmst, dann wissen sie es nicht mehr. Aber mittlerweile gibt es viele Smartphones, da kannst du es gar nicht mehr rausnehmen. Das heißt, wenn denn das Smart Home kommt, dann, aber das kommen wir gleich drauf, der Überwachungsstaat. Bisschen schneller müssen wir durchgehen. Die Lehrer beklagen sich bereits, dass die Schüler heute nicht mehr genauso dem Unterricht folgen können wie damals, wie noch vor 5 Jahren. Eine Lehrerin schreibt hier, da hat er einen Brief von einer Lehrerin abgedruckt, die schreibt, meine jetzige 7. Klasse kann die Grundrechenarten und die Prozentrechnung nicht mehr wie noch vor 2, 3 Jahren die gleichen Klassen 7. Klasse. Können sie nicht mehr. Sind nicht in der Lage dazu. Die sind genauso lieb und genauso nett und genauso freundlich, aber sie können es nicht mehr. Und sie sagt, warum nicht? Smartphone. Ja, die Digitalgesellschaft. Ja. Der Mensch ist nicht multitaskingfähig. Manche behaupten, Frauen könnten es, Männer nicht, aber stimmt nicht. Das können beide nicht. Wir können kein Multitasking. Habt ihr schon mal 2 Bücher gleichzeitig gelesen, damit ihr schneller vorwärts kommt? So, beide aufgeschlagen und dann... Es geht nicht. Warum nicht? Weil wir können nicht 2 gleiche Informationen aufnehmen. Wir können vielleicht essen und dabei lesen. Das kann man machen. Aber weil das Essen eben keine Konzentration erfordert. Das machen wir nebenbei. Oder man kann nach Auto fahren und dabei telefonieren, weil das Autofahren automatisch geht. Aber 2 Dinge, wo man sich konzentrieren muss drauf, kann man nicht gleichzeitig machen. Unmöglich. Und eines der Hauptprobleme der Smartphone-Gesellschaft und der digitalen Informationstechnologie ist, dass ständig mehrere Dinge gleichzeitig gemacht werden. Wer versucht, beim Lernen oder Arbeiten mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, wird ineffektiv. USA hat man durch Studien festgestellt, jedes Jahr gehen 650 Milliarden Dollar verloren, indem Manager und Mitarbeiter in den Firmen versuchen, Multitasking zu praktizieren. Das heißt, während sie arbeiten, tun sie hier noch ein E-Mail machen und da noch irgendwie Telefonanrufe annehmen und irgendwie noch, also ständig Dinge gleichzeitig zu machen. Und dadurch verliert die Wirtschaft 650 Milliarden Dollar. Das Geld hätte ich gerne, ja. Studie in den USA, an der Uni. Man hat 774 Studenten gefragt und nur 9 haben in der Vorlesung zugehört, ohne anderes zu tun. Und die restlichen 765 haben nebenbei, es steht auch genau drauf, was sie gemacht haben, alles hier drin geschrieben. Sie haben nebenbei Videos geguckt, E-Mails beantwortet, auf Facebook geguckt, gegoogelt. Einige haben auch gegessen, aber die gegessen haben, das waren ja vielleicht nochmal 10 dazu ungefähr. Denn das Essen ist ja nicht so, Essen und Zuhören kann man schon bei davor. Aber all die anderen Dinge, das heißt, wenn die Studenten bei der Vorlesung andere Dinge gleichzeitig tun, muss man sich nicht wundern, wenn sie das, was sie lernen sollen, nicht mehr lernen können. Essen, wenn man Essen und Trinken mitzählt, also nicht mitzählt, sind es 44. Also immer noch unter, um die 5%, die also zugehört haben. Und die anderen haben nur halb zugehört oder gar nicht zugehört. Bei Online-Seminaren waren es sogar von 333 nur 2, die zugehört haben. Bei Online-Seminare, da hat man ja keinen Menschen direkt vor sich, sondern da hat man ja nur im Online, was da läuft. Und da sieht mich keiner und da kann ich halt noch besser irgendwelche Dinge nebenbei machen. Und deswegen ist auch die Abbrecherquote bei Online-Seminaren bei 90%. Woher kommt das? Liegt auf der Hand. Ähnliche Zahlen haben wir in Deutschland. Auch andere bei Ablenkung auch wenn man anderen bei Ablenkung zuschaut, hat es negative Auswirkungen. Das heißt also, wenn ich jetzt in der Vorlesung sitze und der vor mir guckt sich gerade ein Video an, was mache ich? Ja, ab und zu guckt man da drauf, ne? Und dann bin ich auch abgelenkt. Und dann hat das ähnliche Auswirkungen. Anderen beim Ablenkung zugucken. In Deutschland trotz Verbot haben 50% der Schüler ihr Smartphone während der Schulzeit an. Und mehr als 2/3 der Studenten während der Vorlesung. Jugendliche schauen täglich im Schnitt 150 Mal auf ihr Smartphone. Viele Studien zeigen, Smartphone-Nutzen hat negative Auswirkungen auf das Lernen. Und jetzt ist Folgendes. Genau, da hat man eine große Studie gemacht, 2014. Unter 536 Studenten. Das Ergebnis war, in der untersuchten Population hatten Intensivnutzer vom Smartphone schlechtere Noten, mehr Angst und eine geringere Lebenszufriedenheit im Vergleich zu demjenigen, die ihr Mobiltelefon weniger oft nutzen. Das war eine sehr große, lange Studie. Das heißt also, je länger ich mein Smartphone nutze, desto mehr Angst habe ich, desto eine geringere Lebenszufriedenheit habe ich und desto schlechtere Noten habe ich. Lebensangst. Die Folgen von erhöhten Smartphone-Nutzen, erhöhte Unaufmerksamkeit, Konzentrationsstörungen und ADHS wird verstärkt. Also wer schon ADHS hat, wenn du deine Therapie torpedieren willst, musst du nur das Smartphone nutzen. Dann wird das noch stärker anstatt weniger. Die Schlussfolgerung der Experten. Kinder, Jugendliche sollten nicht mehr als 60 Minuten täglich Smartphone nutzen. Nachts sollte das Smartphone ausgeschaltet sein. Nicht nur wegen der Strahlung, sondern auch wegen dem Bewusstsein, ich bin online und ich bin erreichbar. Und wenn ich während des Schlafens erreichbar bin, das ist tödlich. Eine weitere Studie zeigt, der Gebrauch des Smartphones verringert die Neigung zum Nachdenken. Warum? Weil ich mein Smartphone für mich denken lasse. Wenn ich Zusammenhänge erkennen will, muss ich das gar nicht mehr erkennen, ich muss es nur bei Google eingeben. Und das sagt mir dann die Zusammenhänge. Ich muss nicht mehr denken, ich kann das Denken abgeben. Denn Denken ist ja anstrengend, ne? Und wenn ich das Denken ans Smartphone übergebe, dann kann das für mich denken. Die Folge, die Denkleistung nimmt ab. Also ich frage mich mal, was die Jugendlichen von heute, wenn die mal Manager sind von den großen Firmen, was sie denn für Entscheidungen treffen werden, wohin das Ganze denn führt. Medien und Pädagogen feiern die Computer und Smartphones aber als Revolution im Klassenzimmer. Und es gibt es interessanterweise hier sehr große Extreme. Manche Schulen verbieten das Smartphone und manche Schulen verschenken Smartphones. Weil sie sagen, jeder Schüler sollte ein Smartphone haben und im Unterricht das sogar mit nutzen. Und man beginnt jetzt mittlerweile, dass man sagt, wir müssen, die Lösung ist jetzt Folgendes, wir müssen den Kindern im Kindergarten eine Medienkompetenz anerziehen, beibringen. Medienkompetenz. Aber je früher die Kinder mit dem Smartphone in Verbindung kommen, desto größer, sagt die Studie, ist die Suchtgefahr. Also ich erziehe mir keine Kinder, die jetzt mit den Medien gut umgehen können, sondern im Gegenteil, je früher ich damit beginne, desto mehr habe ich Kinder am Ende, die mediensüchtig sind und smartphonesüchtig sind. Das ist so, als ob man sagen wollte, wir müssen das Feuer mit Benzin löschen. Aber das Problem ist, die IT-Firmen haben eine starke Lobby und die sagen der Bundesregierung, jedes Kind in Deutschland braucht in der Schule einen Computer und ein Smartphone. Und das ist gut so. weil das sie weiterbringt, weil das der Stand, der Fortschritt der Technik ist. Und wir dürfen nicht hinterherhinken. Wäre ja schlimm, wenn irgendwo in Kenia die Leute weiter sind als wir. Ja, das ist die Argumentation, warum sie das vorwärts bringen und machen. 90% der Jugendlichen nutzen ihr Smartphone für Aktivitäten, die ihrer Bildung, ihrer Gesundheit und ihren sozialen Beziehungen schaden. Das ist so ein typisches Bild hier. Also wenn wir früher, als ich früher in dem Alter war, da haben wir zusammen irgendwas gemacht. Tischtennis gespielt oder Fußball gespielt oder irgendwas. Und heute, was machen die Kids in dem Alter? Die sitzen nebeneinander und kommunizieren über ihr Smartphone. Hallo, hast du gerade den Regenschirm da gesehen? Wo denn? Ja, da, links musst du gucken. Ja, schön. Ja. Anstatt dass sie das direkt sagen, schreiben sie sich das über das Smartphone. Warum eigentlich? Ja. Übrigens, für Beziehungen, um Beziehungen, das habe ich in dem Vortrag noch nicht drin, das kommt aber im zweiten Vortrag, aber ich kann es euch schon mal verraten. Für Beziehungen, um Beziehungen aufzubauen, muss man sich in andere Menschen hineinversetzen können. Empathie heißt das. Und Empathie lernt man nur durch 1:1 Kontakt. Nämlich die Mimik, die Gestik, viele kleine Kleinigkeiten. Wie man guckt, wie die Mundstellung ist, alles Mögliche. Sagt viel darüber aus, wie der andere sich fühlt, ob er das, was er sagt, so ernst meint oder nicht ernst meint. Und das tun wir alles unbewusst wahrnehmen. Das lernen wir durch 1:1 Kontakt. Und wenn Jugendliche und Kinder diesen 1:1 Kontakt nicht mehr haben oder eingeschränkt haben, dann verlernen sie das. Dann können sie zwar sagen, hallo, gehen wir heute Abend da und dahin, aber sie wissen nicht mehr, wie der andere fühlt und wie man sich in einen hineinversetzen kann. Sie haben keine Empathie mehr, weil sie nicht, sie merken nicht, wenn der andere sich schlecht fühlt. Und wenn sie dann heiraten und der Ehepartner sich schlecht fühlt, dann sagen sie, was, hast du irgendwas? Ich habe nichts gemerkt. Sie werden beziehungsunfähig. Cybersucht. Stoffgebundene und nicht stoffgebundene Sucht hat die gleiche Ursache. Man hat folgenden Versuch gemacht. Man hat Tauben einen Reiz gegeben und dann, wenn sie dann gepickt haben, haben sie ein Maiskorn bekommen als Belohnung. Und immer, wenn sie einen Reiz gegeben haben und sie haben gepickt, haben sie wieder ein Maiskorn bekommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie dann jedes Mal sofort gepickt haben auf irgendeinen Taster, um ein Maiskorn zu bekommen. Belohnungssystem. Tiere kann man durch Belohnen konditionieren. Jetzt hat man aber Folgendes gemacht. Wenn man jetzt aufhört, Maiskörner zu geben, also sie picken und es kommt kein Maiskorn mehr. Und sie picken nochmal und kommt wieder kein Maiskorn. Und wenn man kein Maiskörner mehr gibt, dann hören die irgendwann auf zu picken, weil sie sagen, zu Ende. Ja, Topf ist aus, Topf ist alle. Aber jetzt kommt der große, interessante Studie. Wenn man jetzt zwischendurch mal ein Maiskorn weglässt und dann wieder eins gibt und in unregelmäßigen Abständen keine Maiskörner gibt und vielleicht 2-3 Mal kein Maiskorn gibt und dann nach dem 4. Mal wieder eins, dann hören die nicht auf, weil sie immer denken, es kommt ja irgendwann wieder eins. Ich muss nur lang genug weiter picken, irgendwann kommt wieder eins. Und wenn man denn nie wieder eins gibt, dann picken die bis zum Lebensende. Weil sie denken, irgendwann kommt mal wieder eins. Weil sie konditioniert worden sind, es kommt in unregelmäßigen Abständen und auch wenn man ein bisschen längerer Abstand zwischendurch ist, aber irgendwann kommt es wieder. Ich muss nur lang genug picken. Und genau das passiert bei der Sucht. Beim Glücksspiel zum Beispiel. Ich spiele und ich verliere. Ich spiele und ich gewinne. Und der Gewinn und der Verlust ist unregelmäßig. Und genau dieses Unregelmäßige bewirkt im Spieler, ich muss nur lang genug spielen, dann gewinne ich wieder. Und wenn er nie wieder gewinnt, wird er bis zum Lebensende spielen, weil er denkt, irgendwann gewinne ich doch wieder. Es konditioniert. Ja. Und das Gleiche ist auch mit anderen Dingen. Zum Beispiel, wenn jemand starke Drogen nimmt, dann kann sein, dass er ab und zu mal auch Horrorerfahrungen hat. Aber er nimmt es weiter, weil er sagt, okay, irgendwann wird es auch wieder gut. Das heißt, diese Unregelmäßigkeit, die bewirkt, dass die Abhängigkeit noch viel stärker wird. Ja. Deswegen Glücksspielsucht, genau. Verluste werden, genau, wenn jemand spielsüchtig ist, dann tut er die Verluste bagatellisieren und mit den Gewinnen wird geprahlt. Und er bekommt einen Realitätsverlust. Er glaubt tatsächlich, dass seine Gewinne mehr als seine Verluste sind. Aber das ist so gut wie ausgeschlossen. Wer Glücksspiele macht, wird, wenn er lang genug spielt, immer mehr verlieren als gewinnen. Das ist so bei den Glücksspielen. Aber er redet sich ein, ich gewinne mehr als ich verliere. Weil er das, was er verliert, ausblendet. Verlust der Selbstkontrolle. Neigung zu impulsiven Verhaltensweisen. Und identisch bei Alkoholsucht, Drogensucht, Computerspielsucht. Ist genau das Gleiche. Wenn ich Computerspiele mache, verliere ich ab und zu. Aber ab und zu gewinne ich auch. Und dieses Unregelmäßige führt dazu, dass ich immer weitermachen will, weitermachen muss und weitermachen will. Computerspielsucht. Das ist vor allem bei Jungs. Und da sind Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren sehr, sehr hoch gefährdet. Also wenn ihr Jungs in dem Alter habt, Computerspiele nicht mehr als eine halbe Stunde am Tag, die Spielsuchtgefahr ist immens hoch. Selbst bei guten Spielen. Es gibt die Frustrationsspirale und die Flohspirale. Was ist das? Frustrationsspirale bedeutet, ich verliere immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und jetzt sage ich, jetzt muss ich mich aber anstrengen, dass ich endlich mal gewinne. Und man versucht besser zu werden und irgendwann wird man besser und irgendwann kann man es. Aber will man den nächsten Level schaffen. Und dann habe ich wieder 10 Mal, wo ich es nicht schaffe und irgendwann schaffe ich es wieder. Ja? Die Frustrationsspirale bringt mich dazu, dass ich das Erfolgserlebnis haben will. Also mache ich weiter. Aber noch gefährlicher ist die Flohspirale. Flohspirale bedeutet, wenn wir etwas tun und wir haben Erfolg und es gelingt uns, dass wir es gerne machen und weitermachen. Wir sind mit Begeisterung dabei. Wir sind nicht überfordert und wir sind aber nicht unterfordert. Das ist normalerweise etwas Gutes. Dass wir Sachen, die wir können, gerne machen und motiviert dabei sind. Aber beim Computerspielen ist es folgendermaßen. Viele Computerspiele sind so programmiert, dass du Erfolg hast und dass du aber immer jeweils noch den nächsten Level hast und du kannst noch besser werden. Du kannst noch weiter steigern und du gewinnst wieder und das motiviert dich weiterzumachen und weiter zu gewinnen und noch besser zu werden und den nächsten Level auch noch zu erreichen und das ist ohne Ende. Und dadurch sagst du immer wieder, das muss ich auch noch schaffen. Du bist hoch motiviert, den nächsten Level auch wieder zu schaffen. Gerade weil du gut bist und es auch schaffst. Deswegen, die sind immer so konzipiert, dass die Leute nicht unterfordert und nicht überfordert sind. Und dann sind sie nicht mehr zu stoppen. Manche Jugendlichen spielen über 20 Stunden am Tag. Spielsüchtige. Und wenn die Mutter kommt und Essen bringt, dann werfen sie die raus. Computerspiele wirken auf den Geist wie Zucker auf den Körper. Aber haben nur leere Kalorien. Einsamkeit fördert Suchtverhalten. Die negative Auswirkung auf Lebenserfolg, Selbstkontrolle, soziales Miteinander, das Erreichen von Zielen im realen Leben. Das wird manchmal auch kompensiert. Wenn du in der Schule schlecht bist, beim Computerspielen, da hast du Erfolg. Also mache ich das ein bisschen mehr, um mehr Erfolgserlebnisse zu haben. Aber das führt dazu, dass ich in der Schule noch schlechter werde. Also muss ich dann noch mehr kompensieren. Das ist ein bisschen im Teufelskreis drin. Internetabhängigkeit. In Deutschland 2015 gab es 560.000 internetabhängige Menschen. und davon 250.000 Jugendliche. Abhängige heißt süchtig. Wenn man ihnen das wegnehmen würde, dann würden sie Entzugserscheinungen kriegen. Angst, etwas zu verpassen. Es könnte ja irgendjemand etwas geschrieben haben oder etwas gefunden haben, was ich verpasst habe. Und man hat den Eindruck, das Leben geschieht nicht hier, wo ich bin, sondern es geschieht woanders. Und das Leben, was woanders geschieht, das muss ich mitkriegen, weil ich ja das Leben mitkriegen will. Und das führt dazu, dass man ständig, ob das jetzt YouTube-Videos sind, WhatsApp sind oder Facebook ist oder was auch immer. Die Internetabhängigkeit ist mittlerweile weiter verbreitet als die Computerspielsucht. In Deutschland gibt es ungefähr 1 Million Internetsüchtige. Das muss die neueste Zahl sein. Oben habe ich noch 560.000 geschrieben. Wahrscheinlich ist das die neueste Zahl von diesem Jahr. 1 Million. Das heißt, 1 Million Menschen. Genau. Zwischen ungefähr 1,5 bis 2% der Gesellschaft, ja. Die Folge? Weniger soziale Kontakte, weniger Vertrauen zu den Menschen, zu den Mitmenschen. Je früher Kinder mit dem Internet in Kontakt kommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, internetsüchtig zu werden. Und dann sagen sie, wir müssen schon in der ersten Klasse die Kinder mit Computern beglücken. Suchtprävention, Nutzung digitaler Medien reduzieren. Ich denke, für Kinder im Grundschulalter gar nicht. Wofür brauchen die das? Die können doch draußen viel besser spielen. Frische Luft. Gottes Natur. Die Förderung des kritischen Umgangs mit digitalen Medien kann man nur bei älteren Kindern machen. Ältere Kinder kann man tatsächlich zeigen, wie kann man damit umgehen, wo sind Grenzen, was soll man machen, was kann man nicht machen. Bei jüngeren Kindern unmöglich. Das können die gar nicht. Facebook-Sucht. Es gibt immer neue Süchte, ne? Das Verlangen nach Gemeinschaft, nach Zeitvertreib und Unterhaltung. Und zwar, das gaukelt Bedürfnisbefriedigung nur vor. Das heißt, ich habe Bedürfnisse und ich meine, die werden gedeckt durch das Mitmachen bei Facebook. Eine Überaktivität in Gehirnbereichen für das impulsive System und eine verringerte Aktivität, kann man feststellen, des Frontallappens im Gehirn, das Zentrum des Denkens und der Entscheidungen. Smartphone-Sucht. Übrigens, bei Facebook ist noch Folgendes zu sagen. Hier ist sehr stark der Faktor Eifersucht. Warum? Wer hat die meisten Likes? Und jeder muss unbedingt meine Seite liken, denn wenn ich 100.000 Likes habe, dann bin ich jemand. Wenn ich nur 20.000 habe, dann bin ich nicht jemand. Und wenn ich 1 Million Likes habe, dann bin ich angekommen in der Gesellschaft, dann bin ich berühmt. Das heißt, je mehr Likes jemand hat, Likes heißt, dass jemand das, was ich geschrieben habe, gut findet und ein Like setzt. Ja, und wenn mein Freund mehr Likes auf seiner Facebook-Seite hat, als ich habe, dann muss ich den wieder übertrumpfen. Ich bin eifersüchtig. Smartphone-Sucht. Vergleichbar mit Glücksspielsucht, Computerspielsucht und Internetsucht. Negative Auswirkungen. Kontrollverlust, Depressionen, Ängste, Selbstvertrauensverlust. Es gibt Jugendliche, wenn die ihr Smartphone, wenn es kaputt geht oder wenn sie es vergessen, das halten die nicht aus. Sie müssen Neues haben sofort oder umkehren oder es holen. Deutschland, 2015, 40 Millionen Smartphone-Nutzer. Vor 4 Jahren schon. Das heißt, jeder zweite. Menschen sind umso anfälliger für das Entstehen einer Sucht, je jünger sie sind. Gäbe es einen Suchtstoff, der das Leben von Jugendlichen derart stark negativ beeinflussen würde, wäre er längst verboten. Die Überwachung. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Es gibt eine Big Brother Award, ein Negativpreis für Unternehmen, Behörden, die durch Big Data unsere Privatheit verletzen. Und 2015 war das Mattel, haben sie den Preis bekommen, weil sie eine Barbie-Puppe entwickelt haben mit WLAN und Mikrofon zur Überwachung der Kinder. Oder der Innenminister von Deutschland, weil er verhindert hat, dass in Europa eine strengere Datenschutzverordnung erlassen wurde. Städtische Zeitung 2015 hat geschrieben, wer die Liste der Preisträger betrachtet, verzweifelt. Firmen verdienen an den Daten des Bürgers und statt ihn zu schützen, sammeln Regierungen und Behörden fleißig mit. Der Bürger hat in diesem Spiel keine Chance. Er erfährt nicht, wer seine Daten sammelt, besitzt, verwendet, verkauft. Aus der Sicht der Geheimdienste sind Smartphones die beste je gemachte Erfindung. Früher mussten sie alle Daten über Menschen irgendwo herkriegen. Stasi, ne? Heute muss man das nicht mehr irgendwo. Man muss nur das Smartphone gehackt haben und dann hast du sämtliche Daten von dem Menschen. Alles, was du willst. Die Leute stehen in Schlange, um sich ein Gerät zu kaufen, was sehr teuer ist, mit dem sie ganz leicht ausspioniert werden können. Was können Sie alles überwachen? Gespräche, Texte, Ortskoordinaten, Bilder, Videos. Kann der Geheimdienst alles mitlesen. Wir selbst liefern dem Staat meist völlig unbemerkt Unmengen an Daten. Mails und Chats werden mitgelesen, Telefonate mitgehört, Einkaufsgewohnheiten registriert, Bewegungen aufgezeichnet, auch von den Videokameras irgendwo an öffentlichen Plätzen. Die Software in unserem Auto gespeichert, unsere Stimmungen bei Facebook analysiert. In China gibt es ein Beispiel. Da gibt es eine Stadt, da bekommen die Bürger Punkte. Pluspunkte vom Staat, wenn er sich regelkonform verhält. Und Minuspunkte, wenn er sich so verhält, wie der Staat es nicht wünscht. Wenn du bei Rot über die Ampel gehst, dann wird das erkannt über eine Kamera mit Gesichtserkennung und dann kriegst du gleich 5 Minuspunkte auf dein Konto. Und wenn du bei Facebook irgendwas Negatives schreibst über den Chef der Regierung, ja, dann kriegst du gleich wieder ein paar Negativpunkte. Bei vielen Negativpunkten wird die Reisefreiheit eingeschränkt. Das heißt, dann kannst du kein Bahnticket mehr kaufen und kein Flugticket mehr kaufen. Das heißt, das Kaufen und Verkaufen wird eingeschränkt und der Staat kontrolliert es. Und der Staat kontrolliert nicht nur, sondern er bestimmt das Verhalten der Bürger. Wenn der Staat sagt, wenn du dich so verhältst, wie ich will, dann geht's dir gut. Also ich bestimme, wie du dich verhältst. Das ist die Zukunft. Die rosige Zukunft unserer digitalen Technik. China macht uns das vor. Nicht nur das Sammeln von Daten hat zugenommen, auch die Möglichkeiten der Auswertung. Ich habe mir früher immer gedacht, was machen die eigentlich immer? Da haben die da tausende, Millionen von Telefonsachen gespeichert und da haben sie dann da tausend Leute sitzen, die da jeden Tag 24 Stunden immer nur ganze Telefone mithören. Nein. Die haben mittlerweile Software, die auf bestimmte Stichpunkte reagieren, die Worte zählen, was du gesagt hast und das alles ausgewertet wird ganz schnell digital vom Computer, ohne dass ein Mensch da sitzen muss. Auswertungsprogramme. Beispiel. Da war eine 15-Jährige in den USA und die war schwanger. Sie hat ihren Eltern nichts davon gesagt, noch nichts gesagt. Und dann bekam sie Werbung von der per Post zugeschickt. Über Umstandsmode, Babykleidung und so weiter. Der Vater hat das gesehen. Er ging zum Kaufhaus und hat sich beschwert. Wie könnt ihr meiner Tochter, die ist erst 15 Jahre alt, geht zur Schule, wie könnt ihr solche Sachen ihr schicken? Und sagte der Kaufhausleiter, nach unserer Information ist ihre Tochter schwanger. Was, sagte er, das kann doch nicht sein. Ist nach Hause gegangen. Nach 2 Tagen kam er wieder und sagte, Sie haben recht. Ich habe mit meiner Tochter gesprochen, sie ist schwanger. Ja. Wo haben Sie das gewusst? Sie haben analysiert, wenn eine Frau schwanger wird, was kauft sie dann? Dann kauft sie Wattepads ohne Parfüm. Und diese und jene Artikel. Ja, also man hat genau geguckt, wie das Kaufverhalten von Frauen sich ändert, wenn sie schwanger werden. Und wenn es kurz vor der Geburt kommt, dann kaufen sie die und die Sachen, dann kaufen sie Windeln oder irgendwas, ja. Und dann haben sie das Kaufverhalten von allen Frauen, wird dann geschaut, welche Frauen fallen in das Raster hinein. Die müssen also schwanger sein. Und sie fiel auch da hinein, also sagten sie, die schwanger, und haben ihr dann entsprechende Werbung geschickt. Und ist natürlich schief, ist nach hinten losgegangen, ne, weil der Vater das nichts davon wusste. Aber mittlerweile sind sie geschickter geworden. Also noch vor einigen Jahren haben sie die Werbung direkt zugeschickt. Heute schicken sie dir ein Prospekt, da ist neben der Windel eben auch ein Rasenmäher dabei. Und dann glaubst du, dass alle Leute diesen Prospekt mit Windel und Rasenmäher bekommen. Aber den bekommen nicht alle. Sondern die tun nur ein anderes, neutrales Element daneben, damit du glaubst, dass die Werbung generell neutral ist. Ist sie aber nicht. Die ist genau für dich ausgesucht. Auch wenn du bei eBay was kaufst. Genau, durch Edward Snowden ist das Ausmaß der Bespitzelung bekannt geworden. Herzschrittmacher, implantierte Impulsspritzen mit Defibrillatoren haben heute WLAN-Möglichkeit mit der Steuerung von außen. Da muss nur jemand das hacken und dann kann er dir deinen Herzschrittmacher mal auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Ne? Ja, genau. Ja. Das heißt, Hacker können die Kontrolle übernehmen von außen. Es gibt Cyberbrillen, die vor einigen Jahren auf den Markt kamen, die sind verboten worden. Und zwar, was haben die gemacht? Wenn du die aufgezogen hast, dann hast du Leute angeguckt auf der Straße. Und dann war eine Gesichtserkennungssoftware in der Brille und die hat die Person, die du begegnet bist, so ziemlich schnell erkannt. Und dann hat sie dir auf deine Brille projiziert, wie die Person heißt, was sie gerade gemacht hat, was ihre Gewohnheiten sind, wo sie eingekauft hat und alle Dinge, die das Internet über diese Person weiß. Ja, stell dir vor, du siehst deinen Nachbarn und dann steht da, der heißt Horst Meier, der war gerade im Freudenhaus. Ja, wissen die alles, ne? Wo Scheckkarte bezahlt dort, ne? Und dann wissen sie, wo der gewesen ist. Ja? Das wird dir alles aus deiner Brille produziert. Das haben sie verboten, diese Brille, weil sie sagen, die verletzt die Privatsphäre der Leute. Aber was heute möglich ist, und was möglich ist, das wird auch irgendwann umgesetzt, natürlich. Ja, deswegen, auch wenn du bei eBay kaufst, dann bekommst du für den Rest deines Lebens ähnliche Artikel, wie die du gekauft hast, als Werbung auf deinem Bildschirm drauf. Ja, oder wenn du irgendwas anderes, wenn du bei Google irgendwas eingegeben hast in der Suchmaschine, dann bekommst du in Zukunft immer genau von dem Ähnlichen, was du gesucht hast, irgendwelche Werbung dazu. Ende der Privatheit. Videokameras auf öffentlichen Plätzen mit Gesichtserkennung. Januar 2012 hat Facebook, das war jetzt interessant jetzt, 690.000 Nutzer eine Woche lang manipulierte Startseiten angezeigt. Und zwar, die haben die von den Freunden dieser Facebook-Nutzer haben sie die Seiten manipuliert. Das heißt, die haben da etwas gepostet, was sie gar nicht gepostet haben. Die Freunde. Das heißt, die haben das gehackt und haben demjenigen das nur auf seinen Computer drauf gemacht und die haben das gar nicht gemacht, geschrieben. Das hat nur Facebook ihnen vorgespielt. Und dadurch konnten sie, in einem Teil haben sie positive Mails oder positive Nachrichten, Meldungen von ihren Freunden und einige haben sie negative Meldungen gemacht. Und dann haben sie festgestellt, dass denen, wo sie positive Meldungen geschickt haben, die Leute sind positiv eingestellt gewesen, fröhlicher gewesen und die anderen sind trauriger gewesen. Das heißt so, die Leute, Facebook hat jetzt durch diese Sachen nicht nur die Leute ausspioniert, sondern hat sie manipuliert. Es ist möglich, durch die Technik mit ein paar Klicks Leute zu manipulieren. Und die merken das nicht. Die merken das erst, wenn du den anderen fragst, du hast ja gestern das und das auf Facebook gepostet, sagt er, was habe ich gar nicht. Und dann kommt es vielleicht raus. Wir werden permanent manipuliert. Das habe ich gerade schon gesagt. Ja. Internetkriminalität. Ja. Nirgendwo wird mehr gelogen, betrogen, abgezockt, gestohlen von Geld über Waren und Daten bis hin zur persönlichen Identität. Der Schaden in Deutschland sind 16,4 Milliarden Euro pro Jahr an Internetkriminalität. Und das ist zunehmend. Beispiel: In Österreich war ein Student, ein Jurastudent, der hieß Maximilian Schrems, und er wollte von Facebook alle über ihn gesammelten Daten haben, und die wollten das nicht rausgeben. Und er hat geklagt und dann hin und her, und nach einem Jahr haben sie es gemacht, und da haben sie ihm 1200 DIN A4 Seiten geschickt. 1200 DIN A4 Seiten haben sie ihm geschickt, bis er die gelesen hatte. Das sind alle seine Daten, die Facebook über ihn gespeichert hat. Und Facebook sammelt nicht nur die Daten, die aktuell sind, sondern auch die schon gelöscht wurden. Facebook löscht nichts. Alles, was du mal gelöscht hast, ist bei Facebook immer noch gespeichert. Die speichern alles. Hier sehen wir nochmal den Unterschied der Datenschutzbestimmungen von Europa und USA. Europa ist das Sammeln von personenbezogenen Daten prinzipiell verboten. In den USA prinzipiell erlaubt. In Europa ist das, die Daten gehören der Person, die durch sie beschrieben wird. In den USA gehören die Daten der Person, die die Daten sammelt. In Europa, die Daten müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. In den USA, die Daten können beliebig lange gespeichert werden. In Europa, die Daten sollten so schnell wie möglich anonymisiert werden. In den USA müssen sie nicht anonymisiert werden. Und daran sieht man, die meisten großen Internetfirmen sind in den USA. Also sind auch die Gesetze entsprechend lasch. Da kannst du alles machen mit den Daten. Und da haben wir das Problem natürlich, wenn Facebook und Google sind alles amerikanische Firmen, die nach amerikanischem Recht mit ihren Daten umgehen. Ja, man hat sogar vor, das Bargeld abzuschaffen. In Frankreich sind bereits Bargeldgeschäfte nur bis 1500 Euro erlaubt, in Italien bis 1000 Euro. In Schweden werden 98% bargeldlos bezahlt. Und wenn das Bargeld abgeschafft wird, dann können Sie alles, was du kaufst, jeden Kaugummi, jeden Bleistift, können Sie dir genau über das Internet alles genau nachvollziehen. Dann bist du noch mehr ein gläserner Mensch. Ja. Wenn mit Bargeld kannst du dir noch Bargeldgeschäfte machen und keiner weiß es. Wenn es das nicht mehr gibt, dann musst du alles über die Karte machen und alles ist kontrollierbar. Das Ergebnis: der gläserne Bürger. Gut, soweit für heute. Thema Nummer 1. Es ist erstaunlich und erschreckend zu sehen, in welcher Zeit wir leben. Und wir könnten immer noch sagen, naja, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann ist es ja auch nicht schlimm. Aber wir wissen, dass in der Endzeit Zeiten auf uns zukommen, wo der Staat diese Dinge nutzen wird, um diejenigen, die Gott folgen, vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Und dass sie nicht mehr kaufen, verkaufen können, wenn sie nicht das tun, was der Staat sagt. Und heute sehen wir, dass mit der Technik, die wir hier haben, das ganz schnell und ganz leicht möglich ist. Wir können nur dafür beten, dass Gott seine Hand über diese Sache hält. Und dass wir nicht internetabhängig, internetsüchtig werden, sondern dass wir frei werden. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das wünsche ich uns, dass wir auch mal einen Smartphone-freien Tag und einen internetfreien Tag genießen können. Amen.